Manchmal erleben wir, dass eine prägende Leitungsfigur Abschied nimmt, ein Lebenswerk scheint an ein Ende zu kommen, und die Frage steht im Raum, wie es weitergehen soll. So war es auch beim alten Israel, als Mose das Volk nicht mehr in das gute Land hineinführen durfte. Gerade in dieser Übergangszeit schenkte Gott seinem Volk durch Mose einen umfassenden Segen, ließ ihn von Ferne das Land schauen und stellte mit Josua einen neuen Leiter auf. In diesen Szenen bündelt sich, wie Gott segnet, zurechtweist, tröstet und Zukunft eröffnet, auch wenn Wege anders enden, als wir es uns vorgestellt haben. Der Segen des Mose, Gott kennt jeden Stamm und jede Aufgabe. Der Segen des Mose setzt damit ein, dass Gott selbst in den Blick kommt. Bevor ein einziger Stamm beim Namen genannt wird, zeichnet Mose den Herrn, der sich seinem Volk naht, der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Er strahlte hervor vom Berg Paran. Ja, er liebt sein Volk. All seine Heiligen sind in deiner Hand. Der Segen beginnt also nicht bei menschlichen Leistungen, sondern bei dem Gott, der kommt, leuchtet und liebt. Er bringt ein feuriges Gesetz, das seine Heiligkeit und Klarheit zeigt, und doch geschieht alles im Rahmen seiner Zuneigung. Das Gesetz, das Mose geboten hat, ist Besitz der Gemeinde Jakobs, aber der König dieser Gemeinde ist der Herr selbst. Das Gesetz steht nicht kalt über dem Volk, sondern in der Hand des Königs, der sein Volk liebt und trägt. So wird schon im Einleitungswort deutlich, Gott sieht Israel nicht als anonyme Masse, sondern als Versammlung, die in seiner Hand und unter seiner Fürsorge steht. In diesem einleitenden Wort sagte Mose, Jehova sei gekommen, den Kindern Israels aufgegangen und ihnen mit einem feurigen Gesetz erschienen. Er habe das Volk geliebt, das in seiner Hand war, an seinen Füßen saß und von seinen Worten empfing, dem ein Gesetz als ihr Besitz befohlen worden war und in dessen Gemeinde er König war. Von diesem Gottesbild her gewinnt auch der Segen für jeden Stamm sein besonderes Gewicht. Reuben, der Erstgeborene, hatte durch sein Fehlverhalten fast alles verwirkt, und doch lautet das Wort über ihn, Ruben lebe und sterbe nicht, so dass seine Männer wenige würden. Kein triumphaler Aufbruch, sondern ein schlichtes, tiefes Erbarmen, Leben, Bewahrung, eine Zukunft trotz beschmutzter Vergangenheit. Judas Wort ist anders und doch ebenso persönlich, höre, hier, die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk. Seine Hände seien mächtig für ihn und sei ihm Helfer vor seinen Gegnern. Hier stehen der kämpfende Stamm, der Ruf im Gebet, die Not im Kampf und der Herr, der hört und hilft. So verschränkt der Segen Schuldgeschichte und Barmherzigkeit, Kampfauftrag und göttliche Unterstützung. Besonders eindrücklich ist der Blick auf Levi. Der Stamm, der am Sinai für Gott einstand, wird nun als priesterlicher Stamm bestätigt, sie lehren Jakob deine Rechtsbestimmungen und Israel dein Gesetz. Sie legen Räucherwerk vor deine Nase und Ganzopfer auf deinen Altar. In den Leviten ehrt Gott eine Treue, die seine Bundesgemeinschaft höher achtet als natürliche Bindungen. Lehrdienst und Anbetung gehören hier untrennbar zusammen, sie tragen Gottes Worte weiter und stehen zugleich vor seinem Altar. Dass Mose für Levi betet, segne, Herr, seine Kraft und das Werk seiner Hände lass dir gefallen, zeigt, wie sehr Gott auch den Dienst derer kennt, die nicht im Rampenlicht stehen, sondern beständig lehren, tragen, opfern. Nichts davon ist anonym, jedes treue Werk hat Gewicht vor dem, der die Stämme beim Namen segnet. Josefs Segen öffnet die Perspektive noch einmal in eine andere Richtung. Über ihn heißt es, gesegnet vom Herrn ist sein Land. Vom köstlichsten des Himmels, vom Tau und vom köstlichsten der Erträge der Sonne. Hier ist Fülle im Blick, Überfluss, eine Art doppelte Portion, die auch in Ephraim und Manasse sichtbar wird. Hinter dieser Fülle steht eine Geschichte von Entbehrung, Leiden, Verlust um Gottes Willen. Die Segnung Josefs macht sichtbar, dass Gott nichts vergisst, was um seines Namens Willen ertragen wurde. Er kann irdische Gaben reichlich schenken, ohne dass sie den Blick von ihm ablenken müssen, sie werden zum Zeichen seines Gedenkens, nicht zum Ersatz für seine Gegenwart. Wer in einer Phase der Dürre lebt, darf sich daran erinnern, Gottes Gedächtnis reicht weiter als die momentane Lage, und seine Treue kennt Wege, Verlust in geistliche Frucht und sogar in sichtbare Fülle zu verwandeln. Er sprach, der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Er strahlte hervor vom Berg Paran und kam von heiligen Myriaden. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt sein Volk. All seine Heiligen sind in deiner Hand und sie folgen deinen Füßen, jeder empfängt von deinen Worten. Ruben lebe und sterbe nicht, so dass seine Männer wenige würden. Und dies für Juda, und er sprach, höre, hier, die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk. Seine Hände seien mächtig für ihn und sei Helfer vor seinen Gegnern. Ein Leben unter diesem Segen bedeutet, sich als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen, ohne die eigene Einzigartigkeit zu verlieren. Es ist befreiend, wenn nicht mehr der Vergleich mit anderen, sondern der Blick auf den Gott maßgeblich wird, der unterschiedlich segnet und doch ein Volk glücklich nennt, weil es durch ihn gerettet ist. Wo die eigene Geschichte Brüche, Fehlentscheidungen und verborgene Opferwege enthält, darf im Licht von Reuben und Josef neu gesehen werden. Gott kann bewahren, wo wir fast alles verspielt hätten, und er kann in seiner Zeit Verlust in Frucht verwandeln. Und wer wie Levi im eher unscheinbaren Dienst steht, findet Trost darin, dass der Herr selbst um Kraft und Gelingen der Werke unserer Hände angesprochen wird. So wächst eine stille Zuversicht, Gott kennt den Platz, den er zuteilt, und er ist selbst der Segen, der diesen Platz erfüllt. Der Tod des Mose, Zucht, Gnade und Erfüllung von Verheißung. Als Mose den Auftrag erhält, auf den Nebo zu steigen, klingt in den Worten Gottes eine tiefe Ernsthaftigkeit mit, steige auf das Gebirge Abarim hier, auf den Berg Nebo, und sieh das Land Kanaan, das ich den Söhnen Israel zum Eigentum gebe. Dann wirst du auf dem Berg sterben, auf den du steigst. Der Diener, der Israel aus Ägypten geführt, das Meer durchschritten, für das Volk gebetet, das Gesetz empfangen und weitergegeben hat, wird nicht in das Land hineinziehen, dessen Verheißung sein Leben bestimmt hat. Gott verschweigt den Grund nicht, weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt mitten unter den Söhnen Israel am Wasser von Meriba Kadesh, weil ihr mich nicht geheiligt habt mitten unter den Söhnen Israel. Die Heiligkeit Gottes nimmt selbst das Versagen seiner größten Diener ernst. Fehlender Glaube, harter Zorn, die Verwechslung der eigenen Erregung mit dem Reden Gottes, all das wird nicht relativiert, weil so vieles andere im Leben Moses vorbildlich war. Mose sollte auf dem Berg Nebo sterben, weil er an den Wassern von Meriba Kadesh den Kindern Israels gegenüber Jehova untreu gewesen war, er hatte Jehova unter den Kindern Israels nicht geheiligt. Gerade darin liegt aber eine tiefe Wahrheit verborgen, die Geschichte Gottes mit einem Menschen ist größer als sein Scheitern, aber sie geht nicht darüber hinweg. Mose muss die Konsequenz tragen und bleibt doch in der Hand Gottes. Der Herr führt ihn selbst auf den Nebo und ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis nach Daniel. Und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer. Dann spricht er, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Gott bindet Mose noch einmal ausdrücklich an die Verheißungsgeschichte, die in 1. Mose beginnt, und macht deutlich, die Treue des Herrn zu seinem Eid an die Väter wird nicht aufgehoben durch die Unvollkommenheit seines Knechtes. Mose darf sehen, dass Gottes Zusage erfüllt wird, nicht als späte Entschädigung, sondern als tröstliches Zeichen, das Werk Gottes ist größer als der eine Diener, und doch bleibt dieser Diener in die Erfüllung hineingenommen. In der knappen Notiz über seinen Tod liegt eine stille Würde, und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trübe geworden, und seine Kraft war nicht geschwunden. Kein Monument, kein Grab, das zu einer Wallfahrtsstätte werden könnte. Gott selbst begräbt seinen Knecht und verbirgt den Ort. Der Titel Knecht des Herrn steht als letzte Überschrift über diesem Leben, nicht Gescheiterter, nicht Enterbter, sondern Diener. Die Zucht Gottes nimmt ihm eine bestimmte irdische Vollendung, aber sie nimmt ihm nicht die Ehre, Gottes Knecht zu sein. Er stirbt, körperlich ungebrochen, in der Nähe des Landes, das er nicht betreten wird, und in der Nähe des Gottes, der seine Hand nicht loslässt. Das Neue Testament wirft ein weiteres Licht auf dieses Sterben. Auf dem Berg der Verklärung erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Der das Land Kanaan nicht betreten dürfte, steht nun mit dem verklärten Christus in Herrlichkeit, und zwar in dem Land, das ihm einst verwehrt war. Gesetz und Propheten bezeugen den Sohn, während eine Stimme aus der Wolke spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Die Zucht am Dinamose ist real, dennoch mündet seine Geschichte in eine Szene, in der alles auf Christus hingeordnet wird. Das Gesetz, das er überliefert hat, bleibt Grundstock für Gottes Offenbarung und durchzieht Anbetung, Ethik und selbst die Rechtsordnungen vieler Völker. Doch seine letzte Aufgabe ist es, auf den Größeren hinzuweisen, der das Gesetz erfüllt und die Verheißungen vollendet. Steige auf das Gebirge Abarim hier, den Berg Nebo, der im Land Mob, der Jericho gegenüber ist, und sieh das Land Kanaan, das ich den Söhnen Israel zum Eigentum gebe. Dann wirst du auf dem Berg sterben, auf den du steigst, und wirst zu deinen Völkern versammelt werden, ebenso wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und zu seinen Völkern versammelt wurde, weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt mitten unter den Söhnen Israel am Wasser von Meriba Kadesh in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt mitten unter den Söhnen Israel. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Gilead bis nach Daniel und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer und den Süden und den Umkreis, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hinübergehen. Der Tod des Mose auf dem Nebo hält die Spannung, in der sich jeder Dienst vor Gott bewegt, ungeschminkt vor Augen, Gott ist heilig, und sein Name lässt sich nicht für unsere Empfindlichkeiten vereinnahmen, gleichzeitig ist er treu und gut, auch wenn seine Wege mit uns schmerzhaft werden. Wo eigenes Versagen sichtbar wird, wirkt die Geschichte Moses befreiend, weil sie weder leichtfertig entschuldigt noch endgültig verurteilt. Es bleibt Raum für Zucht, Korrektur, Verlust, und doch bleibt der Mensch in der Hand dessen, der ihn berufen hat. Wer sich im Rückblick fragt, was durch eigenes Handeln verpasst wurde, darf im Licht dieses Knechtes sehen, Gottes Verheißungen reichen weiter als unsere Lebensspanne, und seine Gnade hat Wege, auch gebrochene Biografien in die größere Bewegung seines Heils einzufügen. Das nimmt dem Ernst nicht die Schärfe, aber es legt einen leisen, tragenden Trost unter alles, derselbe Gott, der Mose erzieht, ist es, der ihn am Ende Knecht des Herrn nennt und ihn in der Herrlichkeit an die Seite seines Sohnes stellt. Josua als Nachfolger, Gottes Werk geht weiter, Christus ist der wahre Führer. Nach dem Tod des Mose betont der Text zunächst die Einzigartigkeit seines Dienstes, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Zeichen, Wunder, die mächtige Hand und der ausgestreckte Arm des Herrn in Ägypten und auf dem Weg durch die Wüste sind untrennbar mit seiner Person verbunden. Damit wird der Eindruck korrigiert, als ob Gott seine Diener austauschbar behandeln würde. Es gibt eine unverwechselbare Spur, die durch das Leben dieses Mannes gelegt wurde, nicht nur im Volk Israel, sondern in der Geschichte der Offenbarung Gottes. Zugleich bleibt es nicht bei einem Vakuum nach seinem Tod. Unmittelbar davor heißt es, Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hatte. Gottes Werk ruht nicht auf einer einzelnen Figur, er sorgt für geordnete Übergänge, in denen ein vorbereiteter Nachfolger von ihm bestätigt wird. Josua, der Nachfolger von Mose, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, weil Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Die Kinder Israels hörten auf ihn und taten, was Jehova Mose befohlen hatte. Daraus erkennen wir, dass alles wohlgeordnet geschah. In der Einsetzung Josuas wird deutlich, wie sorgfältig Gott Führungsverantwortung übergibt. Josua ist kein spontaner Ersatzmann, sein Weg mit Mose beginnt lange vorher, im Zelt der Begegnung, im Dienst an der Seite des großen Propheten, im Hören auf Gottes Stimme. Wenn nun von ihm gesagt wird, er sei mit dem Geist der Weisheit erfüllt, knüpft das zugleich an Gottes Geistwirken und an das konkrete Handauflegen des Mose an. Die Verbindung von göttlicher Begabung und menschlicher Bestätigung schafft Vertrauen im Volk, es gehorchte ihm und tat, wie der Herr Mose geboten hatte. Leitung in Gottes Volk ist damit weder charismatische Selbstinszenierung noch bloßes Amt, sondern ein Geschehen, in dem Gott selbst rüstet, Menschen bestätigen und das Volk prüfen lässt, ob dieser Weg zur Treue gegenüber dem offenbarten Willen Gottes führt. Der Übergang von Mose zu Josua geschieht in guter Ordnung, ohne Bruch, mit Blick auf die Fortführung von Gottes Auftrag. Damit stellt sich die Frage, wie die besondere Stellung Moses und die Einsetzung Josuas im größeren biblischen Zusammenhang zu verstehen sind. Die Aussage, es sei kein Prophet mehr aufgestanden wie Mose, wirkt in die Zukunft hinein und weckt eine Erwartung, die im Neuen Testament aufgenommen wird. Petrus zitiert 5. Mose 18 und wendet es auf Jesus an, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Der Hebräerbrief stellt Mose und Christus nebeneinander, er ist des Hauses würdig geachtet worden für eine größere Herrlichkeit als Mose, und Mose war zwar als Diener treu in seinem ganzen Haus. Christus aber als Sohn über sein Haus. Die alttestamentliche Leitungsgestalt wird so zum Hinweiszeichen. Josua, dessen Name, der Herr ist Rettung, bedeutet und im Hebräischen mit Jesus verwandt ist, führt das Volk in das Land. Christus als der größere Josua führt sein Volk durch Tod und Auferstehung in die eigentliche Ruhe und das wahre, gute Land, die Fülle des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Dass nach Mose ein Josua kommt und hinter Josua der größere Führer Christus sichtbar wird, schenkt eine weite Perspektive auf das Kommen und Gehen von Leitern im Volk Gottes. Kein Mensch ist ersetzbar in seiner Besonderheit, und doch ist keiner unentbehrlich für das Weitergehen von Gottes Plan. Der Herr selbst bleibt der eigentliche König in Jeschurun. Er ist es, der auf den Himmeln einherfährt zu deiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Wer im Dienst Verantwortung trägt, darf sich darum von zwei Seiten her verstanden wissen, die eigene Aufgabe ist bedeutsam und ernst, weil Gott sich wahrhaft der Menschen bedient. Gleichzeitig ist das Werk letztlich sein Werk, das er auch ohne uns weiterzuführen vermag. Das nimmt sowohl die Überheblichkeit als auch die heimliche Angst vor dem eigenen Abtreten. Im Blick auf Josua und auf Christus als den wahren Führer wächst eine stille Freiheit, Verantwortung wahrzunehmen, solange sie anvertraut ist, und sie in Gottes Hände zu legen, wenn er neue Wege führt. Josua, der Sohn Nuns, aber war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hatte. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. In allen Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, im Land Ägypten, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land, und in all der starken Hand und in all der großen Furchtbarkeit, die Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Die Geschichte von Mose und Josua lehrt, Verantwortung weder zu überhöhen noch gering zu achten. Wer Leitungsaufgaben trägt, sieht im Beispiel des Mose die Tiefe der Berufung und die Ernsthaftigkeit der Rechenschaft vor Gott. Gleichzeitig zeigt Josua, dass der Herr selbst die Linien weiterzieht, wenn Menschen abtreten. Das kann entlasten, wenn der Eindruck entsteht, alles hinge an der eigenen Kraft, und es kann trösten, wenn vertraute Gestalten verschwinden und Strukturen sich verändern. In Christus, dem größeren Josua, ist der eigentliche Führer der Gemeinde gegenwärtig, beständig, treu, voller Weisheit. Diese Gewissheit bewahrt vor Resignation in Zeiten des Übergangs und schenkt Mut zu einem Dienst, der sich nicht an der eigenen Unentbehrlichkeit festklammert, sondern im Vertrauen arbeitet, dass Gottes Plan auch durch andere Hände und über die eigene Lebenszeit hinaus sicher weitergeführt wird. Herr Jesus Christus, du treuer Hirte deines Volkes, danke für das Zeugnis des Mose, für deinen Segen über jeden Stamm und für deine Treue, die trotz menschlichen Versagens nicht aufhört. Du siehst unsere Wege, unsere Verantwortungen und unsere Grenzen, und du führst uns weiter, wenn wir an Abschieden, Brüchen oder Veränderungen stehen. Stärke unser Vertrauen, dass dein Plan weitergeht, auch wenn Menschen, an denen wir gehangen haben, nicht mehr an unserer Seite sind. Lass uns neu erkennen, dass du der größere Prophet und wahre Josua bist, der uns in das volle Erbe deiner Verheißungen bringt. Erfülle uns mit Weisheit und deinem Geist, damit wir unseren Teil in deinem Werk treu tun, ohne uns selbst zu überschätzen, und lehre uns, im Licht deiner kommenden Herrlichkeit zu leben. Richte die Müden auf, tröste die Trauernden und lass dein Wort in uns lebendig werden, damit wir in Gnade, Heiligkeit und Hoffnung vorangehen. Amen.